Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Ich bekomme jetzt seit neuestem immer Anweisungen, wie ich dieses Und sagen soll, ja. Dann ziehe ich das ins Lächerliche, mache das so 20 bis 30 Mal falsch. So lange, bis sie ihren Kopf nach unten richtet. Und dann sind wir bereit für die Aufnahme.
Ja, und im Podcast machst du es dann immer noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber es ist immer wie so ein Überraschungsei, ne? Man weiß nie, was man bekommt.
Ich mache das nächste Mal das wieder so, wie ich das sonst auch immer mache. Fertig. Ich bin für solche Veränderungen nicht gemacht.
Okay.
Ich bin ja schon über 40, ja?
Ja, dafür kann ich ja jetzt nichts.
Nein, das habe ich ja auch nicht gesagt. Aber dann macht mir das Leben doch nicht unnötig, dann noch schwerer.
Ja, also bevor wir jetzt wieder über unsere Gebrechen reden, weil es wären einige zu nennen, sollten wir uns vielleicht dann doch um den True Crime Podcast kümmern. Ich habe da nämlich einen ganz spannenden Fall mitgebracht.
Ich finde schon, dass man sagen kann, dass du schuld bist, dass ich vielleicht nie mehr von diesem Stuhl aufstehen kann. Aber fang ruhig mal an.
Was, wie bitte? Wo? Warum?
Ja, weil wir ja jetzt aufnehmen.
Tut mir leid, dass du sitzen musst.
Nein, so ist absolut okay. Wir sind trotz allem gut gelaunt, ist alles wunderbar. Aber nichtsdestotrotz kommt jetzt wieder so der nötige Ernst. Und dann kann ich an Jasmin übergeben und lausche derweilen ergriffen.
Dann zunächst eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es unter anderem auch um den Mord an Kindern. Es ist der 14. Mai 1972, als die 27-jährige Heidrun S. gerade im Polizeirevier von Köln steht. Sie ist völlig aufgewühlt und verängstigt. Schließlich will sie gerade ihren eigenen Mann Udo S. anzeigen. Sie erklärt den Beamten, dass sie ganz dringend Polizeischutz benötigt. Ihr Mann habe ihr gedroht, sie umzubringen. Er war ihr und den Kindern gegenüber bereits mehrfach gewalttätig und scheut sich ja nicht davor, seine Morddrohung nun in die Tat umzusetzen. Sie gibt bei ihrer Anzeige auch zu Protokoll, dass sich ihr Ehemann ein Schusswaffenarsenal nebst dazugehöriger hundertfacher Munition zugelegt hatte. Sie ist sich sicher, dass diese nur einen Zweck erfüllen sollen, sie und ihre Kinder zu ermorden. Sie erzählt dem Beamten auch, dass sie die Waffen selbst im Versandhaus bestellen musste, da ihr Mann sie dazu gezwungen hat. Er hätte sicher selber Probleme damit gehabt, eine Waffe zu bestellen, da er wegen verschiedener Gewaltdelikte mehrfach vorbestraft ist. Darum ließ er die Waffen kurzerhand von seiner eigenen Frau bestellen und gab ihr sogar vor, was sie in das Feld für die Begründung des Kaufs eintragen sollte. Sie interessiere sich für Waffen. Diese Begründung reichte zu dieser Zeit bereits aus, um eine Waffe im Versandhaus bestellen zu können. Sie fleht die Beamten mehrfach an, ihr zu helfen und ihr Polizeischutz zu bieten. Doch die Polizeibeamten können nicht viel für die junge Frau tun. Der Besitz von kleinkalibrigen Waffen ist zu dieser Zeit völlig legal. Solange noch nichts Schwerwiegendes passiert ist, sind ihnen die Hände gebunden. Dass die Polizei wegen Lärmbelästigung nach lautstarken Auseinandersetzungen schon mehrfach an die Adresse von Udo und seiner Frau ausrücken musste, ist wohl auch kein Grund, der Frau den Schutz zu bieten, den sie dringend benötigt. Das Einzige, was sie der Frau raten können, wenn sie solche Angst vor ihrem Ehemann hat, ist, sich irgendwo anders Schutz zu suchen, bei Freunden oder Verwandten zum Beispiel. Heidrun glaubt einfach nicht, dass die Polizeibeamten sie so abgespeist haben. Obwohl sie ganz klar belegen kann, dass ihr Mann ein vorbestrafter Gewaltverbrecher ist und schon mehrfach Polizeibeamten vor ihrer Tür standen. Wie kann man diese Warnsignale nur nicht ernst nehmen, denkt sie sich. Völlig enttäuscht und wütend verlässt sie schließlich das Polizeirevier und geht im Kopf durch, was sie als nächstes tun könnte, um sich und ihre Kinder zu schützen. Doch wer ist Udo S.? Und was hat ihn dazu gebracht, seiner eigenen Frau eine Morddrohung auszusprechen? Udo S. kommt am 22. Mai 1943 in Gelsenkirchen zur Welt. Gemeinsam mit seiner Schwester und seinen Eltern wächst er später in Essen auf. Sein Vater gilt als herrisch und bestimmt streng das Leben seiner Familie. Doch dies ist für diese Zeit gar nicht so ungewöhnlich. 1953 erkrankt er mit nur 9 Jahren an Kinderlähmung. Durch die Erkrankung hinkt er und zieht sein rechtes Bein nach. In dieser Zeit entwickelt er starke Minderwertigkeitskomplexe. Doch in der Schule kann er glänzen und gilt als Musterschüler. Er absolviert die mittlere Reife und schafft einen sehr guten Abschluss. Anfang 1960 macht er eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann und lernt ein paar Jahre später die 2 Jahre jüngere Heidrun kennen. 1964 heiraten die beiden und bekommen zwei Kinder. Ihr Sohn Carsten kommt kurz nach ihrer Trauung zur Welt und zwei Jahre später bekommen sie ihre Tochter Tatjana. 1969 wird ihm eine gut bezahlte Stelle als Versicherungskaufmann bei einer privaten Krankenversicherung in Köln angeboten. Diese Stelle kann er sich einfach nicht entgehen lassen. Kurzerhand zieht er für das Jobangebot mit der ganzen Familie nach Köln. Nach außen hin wirkt die Familie sehr glücklich. Doch hinter verschlossenen Türen beginnt Udo nun sein wahres Gesicht zu zeigen. Er fängt an, seine Familie täglich zu tyrannisieren und zu kontrollieren. Insbesondere seine Ehefrau Heidrud muss darunter sehr leiden. Neben verbalen und körperlichen Angriffen wird er außerdem immer geiziger und dreht seiner Frau, wo er nur kann, den Geldhahn zu. Sie bekommt kaum noch Geld, um den Haushalt vernünftig führen zu können. Es wird sogar so schlimm, dass er seine eigene Familie in den Wintermonaten frieren lässt. In dieser Zeit gerät er auch vermehrt mit der Polizei in Konflikt. Doch damit nicht genug. Immer wieder beschweren sich Nachbarn wegen Lärmbelästigung, sodass die Polizei ausrücken muss. Misshandlungen und Drohungen stehen für Heidrun jetzt nun an der Tagesordnung. Auch mit seinen Kindern wird er immer strenger. Die ganze Familie fürchtet sich vor ihm. Nachbarn gegenüber äußert Heidrun sogar verzweifelt, er rottet uns alle aus. Und niemand will oder kann ihr helfen. Bis auf eine Verwarnung der Polizei passiert einfach nichts. Nicht einmal jetzt, wo Heidrun verzweifelt Schutz bei der Polizei sucht. Sie entschließt sich, dem Rat der Beamten zu folgen und packt noch am selben Tag die wichtigsten Sachen und flüchtet mit ihren Kindern zu ihren Eltern nach Essen-Krai in eine Bergarbeitersiedlung. Außerdem reicht sie die Scheidung ein. Das passt Udo natürlich überhaupt nicht. Er versucht mit allen Mitteln wieder die Kontrolle über seine Familie zu gewinnen. Sogar seine jüngere Schwester bittet er dafür um Hilfe und fordert sie dazu auf, mit Heidrun zu sprechen, damit diese zu Besinnen kommt und wieder zu ihm zurückkehrt. Doch ohne Erfolg. Heidrun lässt sich einfach nicht beruhigen oder gar umstimmen. Sie entgegnet daraufhin nur, du wirst ja nicht erschossen, sondern ich. Am 22. Mai feiert Udo seinen 29. Geburtstag. Völlig alleine. Seine Wut auf Heidrun wird immer größer. Wie konnte sie ihm das nur antun? Ihm seine Kinder vorenthalten und ihn alleine dastehen lassen? Wie steht er denn jetzt vor seiner ganzen Familie da? Und vor seinen Freunden und Nachbarn? Das alles macht ihn so wütend, dass in ihm ein furchtbarer Plan heranwächst. Hierfür sägt er den Lauf und den Kolben seines Kleinkalibergewehrs ab, sodass es handlicher wird und es besser zu verstecken ist. Am 25. Mai geht er in Köln zur Bank und hebt von seinem Sparbuch 10.000 D-Mark ab. Was er genau mit dem Geld vorhat, verrät er niemanden. Am Sonntag, dem 28. Mai 1972, ist es soweit. Udo S. steigt in den frühen Morgenstunden in sein Renault R4 und fährt zunächst zu seiner 60-jährigen Mutter. Bei ihr wirkt er noch völlig normal und ruhig. Sie weiß, wie sehr er seine Kinder liebt und ist sich sicher, dass er alles dafür tun wird, um seine Ehe retten zu können. Von seinem fürchterlichen Plan ahnt sie nichts, als er sich kurz vor 9 Uhr morgens von ihr verabschiedet und sich auf den Weg nach Essen-Krai zu seinen Schwiegereltern macht. Den Renault lässt er an einer Nebenstraße stehen. Im Auto befinden sich neben 10.000 D-Mark außerdem noch 460 Schuss Munition. Das abgesägte Kleinkalibergewehr versteckt er unter seiner Kleidung und läuft die letzten Meter zum Mehrfamilienhaus seiner Schwiegereltern. Da er bereits vermutet, dass ihm weder seine Schwiegereltern noch seine Frau freiwillig die Tür öffnen werden, klingelt er kurzerhand bei den Nachbarn, um sich so Zugang zum Haus zu verschaffen. Mit roher Gewalt verschafft er sich mit einem heftigen Tritt gegen die Tür Zutritt zu der Wohnung seiner Schwiegereltern. Die Familie muss auch erst vor kurzem aufgestanden sein, da alle noch ihre Schlafanzüge tragen. Es folgt eine lautstarke Auseinandersetzung, auf die auch die Nachbarn aufmerksam werden. Dann folgen Schüsse. Insgesamt 19 Stück, die sich alle anfühlen wie kleine Explosionen, wie ein Nachbar später berichten wird. Udo schießt kaltblütig auf seine eigene Familie. Auf seine Frau Heidrun schießt er 3-mal. 2 Kugeln treffen ihren Hinterkopf und eine trifft ihre linke Brust. Sie stirbt im Badezimmer. Auf seinen Sohn Carsten schießt er 4-mal. 3 Kugeln treffen seine linke Brust und eine den Hals des Jungen. Er stirbt an der Tür zwischen Küche und Wohnzimmer. Die Schüsse sind alle aufgesetzt und gleichen einer Hinrichtung. Sein Schwiegervater, Gustav, tötet er mit einem Kopfschuss. Die Kugel trifft sein rechtes Auge und er stirbt direkt neben seinem Sohn. Auch auf seine Schwiegermutter schießt er einige Male und trifft sie am rechten Arm und in der linken Brust. Jedoch schafft sie es noch, schwer verletzt, die 3 Etagen runter zu flüchten. Unten angekommen, sackt sie aber noch im Treppenhaus, blutüberströmt zusammen. Auch sie stirbt wenige Stunden später im Krankenhaus. 2 Nachbarn, die von den Schüssen aufgeschreckt wurden, eilen sofort zu Hilfe und sehen das schreckliche Blutbad. Neben den 3 Leichen läuft noch das 6-jährige Mädchen Tatjana durch die Wohnung und hinterlässt überall blutige Fußabdrücke. Sie stammelt noch »Papi, Papi«, als würde sie nicht verstehen, was gerade passiert ist und Hilfe bei ihm suchen wollen. Doch Udo wirkt völlig ruhig und nimmt die Waffe erneut in die Hand. Mit leicht zittrigen Händen und bestimmter Stimme schreit er zu den Nachbarn »Fort hier, sonst erschieße ich euch auch noch!« Dann rennt er selbst aus der Wohnung und zieht seine 6-jährige Tochter hinter sich her. Tatjana versucht sich zwar mit aller Gewalt zu wehren, aber er schafft es, sie hinter sich herzuziehen und sie schließlich in sein Auto auf dem Beifahrersitz zu setzen. Die Nachbarn rennen in der Zeit sofort runter in ihre Wohnung und rufen die Polizei. Udo liefert sich nun eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei. Er fährt zunächst knapp 14 Kilometer östlich nach Bochum. Weiter geht es nördlich ins benachbarte Wanne-Eickel, dann nach Herne. Als ihn ein Streifenwagen überholen will, rammt er diesen kurzerhand mit seinem Wagen. Mittlerweile nehmen insgesamt 12 Streifenwagen die Verfolgung auf. Aber nicht nur diese. Auch 2 Polizeihubschrauber verfolgen ihn und dirigieren die Polizeifahrzeuge in dessen Fluchtrichtung. Durch das heruntergekurbelte Seitenfenster gibt er mehrere Schüsse auf die Polizisten ab, trifft jedoch nicht. Udo scheint auch wenig beeindruckt zu sein. Immer wieder rammt er jedes Polizeiauto, das ihm zu nahe kommt, und gibt Schüsse aus dem Seitenfenster ab, um sie auf Distanz zu halten. Auch die Polizisten entscheiden nun, sich ein wenig im Hintergrund zu halten. Immerhin hat er ja noch das 6-jährige Mädchen als Geisel bei sich, das nicht verletzt werden darf. Sie versuchen ihn also, durch Straßensperren bewusst in eine Richtung zu lenken, um ihn dann stellen zu können. Und der Plan geht auf. Es gelingt ihm schließlich, Udo auf das Gelände der Zeche Hannibal Hannover in Bochum zu leiten. Hier hoffen die Beamten, ihn zum Aufgeben zu überreden. Sie fordern ihn per Megafon dazu auf, sich zu ergeben und das Leben des Kindes zu verschonen. Udo hält das Kleinkalibergewehr nach wie vor in der Nähe des Kopfes seiner Tochter und zeigt zunächst keinerlei Reaktion auf die Aufforderung der Polizei. Dann legt er die Waffe an den Kopf seiner Tochter. Als ein Polizist dies sieht, versucht er so schnell er kann darauf zu reagieren und lässt einen Schuss auf Udo los. Doch er verfehlt. In derselben Sekunde drückt Udo ab. Die Kugel durchstößt den Kopf seiner Tochter. Und es folgt ein weiterer, aufgesetzter Schuss am Rücken seiner Tochter. Die Kugel durchbohrt den Rücken und trifft schließlich auf ihr Herz. Tatjana ist auf der Stelle tot. Anschließend legt er das Gewehr zur Seite, öffnet die Autotür und steigt mit erhobenen Händen aus dem Wagen. Die Polizeibeamten stürzen auf ihn zu und wollen ihn festnehmen. Plötzlich kommt es aber nochmal zu einer heftigen Auseinandersetzung, da Udo sich widersetzt. Einem Beamten gelingt es dann, Udo gewaltsam mit einem Gummiknüppel zu Boden zu bringen. Hierbei wird er am Stirnansatz verletzt und erleidet eine zentimeterlange klaffende Platzwunde. Der Polizeiarzt, der ihn als erster nach seiner Festnahme untersucht, äußert den Verdacht auf Querschnittslähmung und weist ihn zunächst ins Krankenhaus ein. Die Ärzte des Krankenhauses stellen nach ihrer Untersuchung jedoch fest, dass er keine weitere Behandlung benötigt und entlassen ihn schon nach wenigen Stunden. Udo hat wohl bei der Untersuchung des Polizeiarztes extrem übertrieben. Dies passt zu einer hypochondrischen Ader, die die psychiatrischen Gutachter später feststellen werden. Bei seiner Verhaftung und auch beim Polizeiarzt wirkt Udo teilnahmslos und verwirrt. Er reagiert nicht einmal, als der Polizeiarzt nach seinem Namen fragt. Er zieht lediglich sein Ehering ab und murmelt dann den Namen seiner Ehefrau sowie seiner Kinder. Nach der Blutabnahme schlägt er plötzlich die Hände vors Gesicht und fängt an zu weinen, als würde er sich plötzlich wieder an alles erinnern können. Als er jedoch eine Schriftprobe abliefern soll, formuliert er in einem englisch-italienischen Kauderwelsch einen Satz, als ob er bald seine Familie wiedersehen würde. Er schreibt, ich komme bald. Als er von der Polizeiwache abgeführt wird, legt er blitzschnell die Hände vors Gesicht, um sich vor dem Pressefotografen zu schützen. Das zeugt davon, dass ihm absolut bewusst ist, was zuvor geschehen ist. Zu seiner Tat schweigt er allerdings. Auch vor dem Haftrichter bricht er sein Schweigen nicht. Einen Verteidiger lehnt er allerdings ab. Die Kriminalbeamten beschließen, auf weitere Vernehmungen zu verzichten und ihn erst nach weiteren Ermittlungen erneut zu befragen. Erst am 2. Juni bricht Udo erstmals sein Schweigen. Angeblich fehlt ihm jegliche Erinnerung an seine Tat. Er sagt, ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Erinnerung mehr. Es tut mir sehr leid. Ein Motiv nennt er nicht. Am 28. Mai 1973, also genau ein Jahr nach den Morden, startet dann der Prozess vor dem Essener Schwurgericht. Vor Gericht äußert er sich zu den Tatvorwürfen. Er sagt, ich bin an diesem Tag mit dem abgesägten Kleinkalibergewehr nach Essen-Kreie gefahren. Ich wollte mit der Waffe allerdings nicht schießen. Ich habe sie lediglich mitgenommen, um mit dieser meine Familie drohen zu können, um wenigstens meine Kinder wiedersehen zu können, die mir vorenthalten wurden. Der Schuss hat sich versehentlich und ungewollt gelöst. Plötzlich habe ich gesehen, wie mein Schwiegervater hinfiel. Und zum Schuss kam es, weil mich meine Schwiegereltern angegriffen hatten. An alles Weitere kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß erst wieder, was geschah, als die Polizei mich in ein Krankenhaus brachte. Diese Aussage wird auch noch von seiner Mutter untermauert, die vor Gericht beteuert, dass er nicht bei klarem Verstand gewesen sein kann, da er seine Kinder sehr liebte. Heidruns Schwester hingegen sagt vor Gericht aus, dass Udo ihrer Schwester schon mehrfach mit dem Tod gedroht habe und ihr auch sagte, dass er später vor Gericht den Doofen markieren würde. In seinem letzten Wort vor der Urteilsberatung bittet er um Milde und sagt unter Tränen mit oft erstickter Stimme, »Wer mich wie meine Mutter kennt, der weiß, dass ich zur Tatzeit von Sinn gewesen sein muss. Ich möchte alles wieder gut machen. Mir wäre lieber, ich wäre tot und die anderen lebten. Ich weiß wirklich nicht mehr, was damals geschehen ist.« Die Verteidigung wertet das Gewaltverbrechen als Affekttat und plädiert auf Totschlag im Affekt. Das psychiatrische Gutachten beschreibt ihn als überdurchschnittlich intelligent, machthaberisch und hypochondrisch. Es geht ihm vor allem immer um seine eigene Person. Ihr ordnet er alles unter. Er sei extrem hysterisch und habe eine ausgeprägte Neigung zu jähzornigen Ausbrüchen und Gewalttätigkeiten. Weiter wird er als tickende Zeitbombe beschrieben. Die Kinderlähmung wurde von den Psychiatern als ursächlich für einen Minderwertigkeitskomplex ausgemacht, den er durch Machtgebaren kompensierte. Seine hysterisch-sadistische Neurose mit psychopathischer Ausprägung hätte aber im Sinne des Strafgesetzbuches keinen Krankheitswert. Der psychologische Gutachter erklärt Udo S. schließlich für voll schuldfähig. Das Gericht schenkt Udo S. keinen Glauben und verweist bezüglich der Frage des Vorliegens einer Affekttat auf die beiden Nachbarn, die den Tatort lebend verlassen hatten, und stellt den zielgerichteten Mord an Familienangehörigen fest. Udo S. wird am 8. Juni 1973 wegen fünffachen Mordes zu 5-mal lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellt zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Der Angeklagte habe die Tat zwar nicht von langer Hand geplant, zum Schluss aber vorsätzlich gemordet. Dass er sich steuern konnte und nicht von Sinn war, machte die Kammer daran fest, dass er beiden zu Hilfe eilenden Nachbarn nicht im Blutrausch tötete, sondern verschonte und damit durchaus überlegt gehandelt habe. Das Motiv begründete das Gericht mit, Udo S. hat seine Frau regelrecht hingerichtet, weil er merkte, dass sie sich ihm immer mehr entzog. Er hat getötet, weil er nicht nachgeben wollte. Nach außen sei Udo S. der Biedermann gewesen, zu Hause aber der Haustyrann, der absoluten Gehorsam nach seinen Vorstellungen verlangt habe. Zur Bluttat sei es schließlich gekommen, weil Frau und Kinder sich immer mehr seiner Herrschaft entzogen hätten. Udo S. nimmt das Urteil stumm, ohne größere Reaktion entgegen. Der Polizist, der Udo S. bei der Festnahme mit einem Gummiknüppel niedergeschlagen hatte, wurde von diesem wegen Körperverletzung angezeigt. Das Verfahren wird jedoch wieder eingestellt. Udo S. tritt seine Haftstrafe in der JVA Werl an. Im Dezember 1973 wird vor dem Bundesgerichtshof die Revision verhandelt. Das Revisionsgericht bestätigt jedoch das Urteil der Essener Schwurgerichtskammer und verwirft die Revision des Angeklagten. Während seiner Haftzeit holt Udo S. an einer Kölner Abendschule sein Abitur nach, welches er schon kurz vor seiner Tat begonnen hatte. 1983 wird er an die JVA Geldern verlegt und studiert von dort aus an der Fernuniversität Hagen. 1998 wird er nach 26 Jahren Haft entlassen und lebt seitdem in einer Stadt im Ruhrgebiet.
Okay. Ich finde, das ist ein ganz schlimmer Fall.
Ja.
Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Soll ich einfach mal anfangen?
Legen Sie los.
Ja. Was ich nicht verstehe, ich meine, ich kann ja verstehen, dass die Polizei sagt, wir können den ja jetzt nicht für was verhaften, was er noch nicht gemacht hat. Das ist ja richtig. Mhm. Aber jetzt mal ganz ehrlich, man hätte ihm doch wenigstens die Waffen abnehmen können.
Naja, der Besitz damals von Kleinkalibergewehren war absolut legal. Und ich kann es nur immer wieder sagen, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich genau diesen Fall vorliegen hatte, dass ein Mensch absolut verängstigt zur Polizei geht und jemanden anzeigt und sagt, jemand möchte mich umbringen. Dieser Mensch ist bereits vorbestraft und besitzt eine Waffe. Anscheinend war es zu der damaligen Zeit so, dass die Polizei einfach nichts unternehmen konnte.
Ja, aber wie gesagt, das hätte man meiner Meinung nach locker rechtlich vertreten können. Man sagen können, hier zum einen sind sie einschlägig bekannt. Ich meine, es war ja auch so, dass die Polizei schon öfters da war, weil es Ehestreitigkeiten gab, lautstark mit irgendwelcher Gewaltandrohung auch. Also das ist ja bekannt.
Also wo ich dir recht geben muss, man hätte ja ganz einfach sagen können, okay, man besucht mit einer Polizeistreife eben diesen Udo S. und nimmt ihm sämtliche Waffen ab, weil diese sowieso gar nicht ihm gehörten, sondern eigentlich von seiner Frau bestellt wurden.
Ja, absolut richtig. Und dann in dem Zusammenhang hätte man heutzutage, gibt es ja diese sogenannte Gefährdeansprache. Mhm. Ja, dass man also, ich meine, ob die jetzt was bringt oder nicht, weiß ich nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber man hätte ja sagen können, hier, pass auf, du bist hier gerade angezeigt worden, wir nehmen das jetzt alles mit und wir behalten dich im Auge. Mhm. Ja, was ich auch nicht verstehe, ich weiß nicht, ob es das zu der damaligen Zeit schon gab, aber das hier wäre jetzt zum Beispiel ein klassischer Fall gewesen, wo man die Frau hätte in ein Frauenhaus bringen können mit ihren Kindern. Ja, weil dieser Kommentar von der Polizei, ja, hier, dann bringen Sie sich mal in Sicherheit und bis dahin nehmen Sie es einfach locker. Ja, so im total überspitzten Sinne jetzt.
Ja, das war wohl auch so, dass sie auch nicht zum ersten Mal zu ihren Eltern geflüchtet ist, sondern das auch schon ein paar Mal gemacht hat. Ich vermute dann einfach, dass sie genau das auch dann geschildert haben wird und die Polizei daraufhin dann gesagt hat, ja, dann suchen Sie doch wieder Schutz bei Ihrer Familie, bei Ihren Eltern oder vielleicht bei Freunden. Dass, wenn du keine andere Möglichkeit hast, dann ist ein Frauenhaus vielleicht die beste Alternative, aber sie hatte ja andere Möglichkeiten. Also ich glaube auch, dass man damals diese Variante wirklich nur im Worst Case benutzt hat.
Ja, mir hat da jetzt halt einfach so ein bisschen die Betreuung gefehlt, dass man gesagt hat, hier kommen Sie, wir unterstützen Sie jetzt mal. Wir können den jetzt zwar nicht festnehmen, was ja richtig ist, sonst könntest du morgen auch zur Polizei gehen und sagen, hier, der hat mich hier bedroht, der Christian, ja, und ich werde dann verhaftet. Das ist ja okay, dass man jemanden nicht einfach so auf Zuruf festnehmen kann. Das ist in Ordnung.
Ja.
Aber ich finde, ich muss mir wenigstens die Arbeit machen, den Sachverhalt dann mal zu untersuchen. Mhm. Und denjenigen dann auch merken zu lassen, hallo, hier, ich habe dich im Auge. Also ich habe das mitgekriegt, was hier war. Und das ist das, was mich halt so, ja, was mich da halt so ein bisschen stutzig werden lässt.
Ja, falsch ist es auf jeden Fall. Traurig ist es genauso, weil wer weiß, wenn die Polizei sich mehr Mühe gegeben hätte und ihr wirklich geholfen hätte, dann wäre es niemals zu der Tat gekommen.
Ja, absolut. Ich habe mich da so ein bisschen an diesen Fall hier mit dem Rechtsanwalt hier bei mir aus der Ecke erinnert gefühlt. Mhm. Der ist ja auch da ins Haus von den Schwiegereltern und hat da im Prinzip alle erschossen. Und zwar vorher auch bekannt, dass der bewaffnet ist und
richtig, ja.
Gefährlich. Genau. Ja. Mhm. Und als du von dieser Verfolgungsjagd da gesprochen hast und auch die wieder da gerammt hat oder so, das hatte für mich ja auch so ein bisschen den Charakter von so einem Amoklauf, ja, dass der im Prinzip da egal ist. Ich meine, beim so Verfolgungsjagd, wenn ich da anfange, Autos zu rammen, kann es ja passieren, dass ich gegen einen Baum fliege und dann ist Ende.
Ja, also tatsächlich bin ich auch auf diesen Fall aufmerksam geworden unter dem Titel Amoklauf von Essen-Krei, aber diese Tat stellt ja keinen Amoklauf dar. Ja, nein, nein, es war nein, ja auch nein. gar nicht seine Absicht, beispielsweise sich danach selbst zu ermorden. Ich denke, er wird andere Pläne gehabt haben, sonst hätte er zum Beispiel auch diese 10.000 D-Mark nicht von seinem Konto abgehoben. Die hat er bei sich geführt. Das heißt, er wird auch über die Tat hinaus geplant haben. Und diese Verfolgungsjagd kam ihm dann halt leider in die Quere.
Absolut. Ja, dann muss man dazu sagen, also ich bin der Meinung, ich stelle diese These jetzt einfach mal auf. In einem anderen Land, ich könnte da jetzt ein paar nennen, hätte er das auch nicht überlebt. Also spätestens nachdem der das Kind erschossen gehabt hätte, wäre der in anderen Ländern, und ich rede jetzt von Ländern, die auch die Demokratie beheimaten, wäre der mausetot gewesen.
Das ist auch höchstwahrscheinlich der Grund, warum dann diese Anzeige gegen den Polizeibeamten so schnell fallen gelassen wurde, weil das jeder in diesem Moment nachvollziehen konnte, warum er so gewaltsam diese Festnahme gestaltet hat. Dann gab es noch übrigens eine Sache über die Abfolge, was genau passiert ist. Denn die Medien hatten wohl auch eine Zeit lang berichtet, weil Udo S. das vermutlich auch so ausgesagt hatte, er hätte seine Tochter erst erschossen, nachdem der Polizeibeamte geschossen hat. Ja, also quasi als Antwort darauf. Im Prinzip war es aber so, dass beides quasi zur selben Sekunde stattgefunden hat. Der Polizeibeamte hat schon gesehen, wie er die Waffe an den Kopf seiner Tochter gerichtet hat und wollte genau das verhindern, dass er eben abdrückt. Leider Gottes hat er ja nicht getroffen. Ja, wenn er nämlich getroffen hätte, dann würde die Tochter vielleicht noch leben. Nur würde halt Udo höchstwahrscheinlich nicht mehr leben. Oder wäre zumindest schwer verletzt gewesen.
Ja, das sind solche Entscheidungen. Da wünscht man sich wirklich, dass man so Entscheidungen nie treffen muss. Deswegen bin ich bei sowas auch immer ganz vorsichtig mit das zu beurteilen. Hast du ja jetzt auch nicht gemacht. Ja, also.
Nee. Ich möchte in der Situation
auch
nicht stecken.
Das sind so Entscheidungen, da hast du eine Sekunde Zeit, die zu treffen. Ja, und rückblickend betrachtet, egal was du machst, es ist eigentlich nie richtig und nie falsch.
Ja.
Also das finde ich total heftig. Ich meine, das kann man noch so oft trainieren. Wenn du in der Situation bist, ist das wieder was ganz anderes.
Ich kann mir halt wirklich nicht erklären, wie ein Mann dann sogar noch in der, also selbst wenn es eine Affekttat jetzt gewesen wäre, sagen wir in einem Wohnhaus und die Situation ist einfach eskaliert und es stimmt, was er sagt. Zwischen dieser Affekttat in einem Wohnhaus und der ganzen Verfolgungsjagd, wo er dann im Prinzip ja schon gestellt wurde, da hätte sich doch eigentlich auch wieder so sein Bewusstsein melden müssen. Er hätte ja dann spätestens bei seiner Tochter irgendwie mal stoppen müssen. Da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum er dann noch abgedrückt hat, wenn er seine Kinder so sehr liebte. Gut, im Gegenteil kann man jetzt auch sagen, ja, aber vermutlich war genau dann sein Gedanke, ja, aber wo will seine Tochter hin? Schwiegereltern sind nicht mehr am Leben, die Frau lebt nicht mehr, er kommt jetzt ins Gefängnis, dass diese Gedanken ihn dann irgendwie übermannt haben, aber es ist für mich ganz schwer vorstellbar, es ist absolut schrecklich.
Diesen Gedanken würde ich teilen, wenn er danach versucht hätte, sich selbst umzubringen.
Genau, ja.
Dann hätte ich das teilen können, wenn er also selbst versucht hätte, sich umzubringen. Aber da er das nicht gemacht hat und er ja auch schon vorher gesagt hat, ich mache dann vor Gericht auf den Dummen oder irgendwie sowas, ist das für mich ein kaltblütig geplanter Mord oder kaltblütig geplante Morde gewesen. Weil dazu hätte jetzt wirklich nur noch gepasst, dass er sich selbst auch umgebracht hätte. Da hätte ich gesagt, okay, gut, das ist ein astreiner Amoklauf gewesen hier, der ist durchgedreht, hat alles um sich rum getötet und danach sich selbst. Und dann ist es okay. Aber dass der dann da vor Ort dann da noch eine Querschnittslähmung vortäuscht, weil er ein paar auf den Kopf gekriegt hat, das ist, nee. Also das ist ein ganz berechnender Typ gewesen und so kommt mir das hier auch rüber.
Richtig, absolut berechnender Mensch. Was ich mich auch gefragt habe, warum das Gericht dann zum Schluss gesagt hat, okay, die Tat hat er vielleicht nicht von langer Hand geplant, aber er hat trotzdem vorsätzlich gemordet. Also ich finde schon, dass das von langer Hand geplant war. Er hat sich die Waffen besorgt, er hat das Kleinkalibergewehr ja auch vorbereitet, eben genau für diesen Fall. Er hat sich ein paar Tage zuvor 10.000 D-Mark von seinem Konto abgehoben. Ich gehe mal stark davon aus, dass er anschließend vielleicht mit dem Geld dann irgendwohin flüchten wollte. Also das war für mich auch nicht so wirklich nachvollziehbar.
Ja, und vor allen Dingen hat das ja immer seiner Frau langerhand angedroht und angekündigt.
Ja.
Das ist für mich der mit Abstand größte Teil dafür. Er hat es ja gesagt immer wieder, ich bring dich um.
Richtig.
Also das ist schon krass. Aber der ist ja auch wieder auf freien Fuß, so wie du jetzt hier gesagt hast, ja?
Ja, also wenn er denn noch lebt. Er wäre jetzt heute, glaube ich, 80, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Aber ja, er ist wieder auf freien Fuß. Nach 26 Jahren Haft. Heute gibt's ja dieses 5-mal lebenslänglich zum Beispiel, gibt's ja gar nicht mehr in einem Urteil.
Ja gut, er ist 98 entlassen worden. Also der hat schon noch schön Zeit gehabt dann. Ja.
26 Jahre hat er gesessen, ja. Genau, richtig. Ja, findest du das Urteil so gerechtfertigt?
Also ich muss jetzt mal sagen, da kann man jetzt auch von mir denken, was er will, der wäre bei mir lebenslänglich drin geblieben.
Also auch mit dem psychiatrischen Gutachten eigentlich, ne?
Ja gut, da geht ja nicht daraus hervor, dass da irgendwas ist. Hätte man ja behandeln können dann auch in der Haft. Aber der wäre nicht rausgekommen bei mir.
Ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür ist die Tat zu heftig gewesen, auch der Schluss jetzt. Mit der Tochter im Auto, da dem Kind da in die Augen zu gucken und das da zweimal auf das zu schießen. Nee, also der wäre drin geblieben bei mir. Hätte ja noch ein Fernstudio machen können, dann ein zweites oder so, aber der wäre drin geblieben bei mir. Nee, da hört es bei mir auf, tut mir leid. Das ist, ich finde das auch total krass, dass dann da der Polizist, der da einen Knüppel einsetzen musste, weil der da vor dem Auto noch durchgedreht ist, dass der dann da noch vor Gericht muss. Ja, also ich finde das einfach schlimm. Wie gesagt, in einem anderen Land hätte der das nicht überlebt. Und ich rede jetzt nicht von Ländern hier, wo es keine Demokratie, kein Recht gibt. Also ich rede hier von anderen Ländern halt. Auch innerhalb der EU, sagen wir es mal so.
Ja, also ich habe jetzt bewusst den Nachnamen nicht genannt. Mir ist der Nachname von einem Herrn bekannt. Das Ding ist, allzu viele Artikel wirst du zum Beispiel auch gar nicht mehr zu dem Fall finden und du wirst übrigens auch kein einziges öffentlich zugängliches Foto jetzt von ihm noch finden. Ich gehe mal stark davon aus, dass alle Zeitungsberichte sowie auch sämtliche Fotos entfernt wurden, weil er vermutlich nach seiner Haftzeit auch eine neue Identität erhalten hat. Dementsprechend übrigens komme ich auch zum nächsten Punkt. Ich habe kein Bild des Täters diesmal. Stellvertretend dafür habe ich den Malakow-Turm. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist nämlich, also der Turm ist genau an diesem Zechengelände, wo dann diese Festnahme stattgefunden hat. Sonst wirst du halt auch wirklich keine Fotos mehr großartig im Internet finden. Die Originalartikel in den Zeitschriften wirst du vielleicht noch finden, aber jetzt jeweils immer ohne Bild von Udo S.
Dann ist es so.
Ja. Hattest du noch Fragen? Ansonsten hätte ich dann noch einen
Punkt. Nein, ich habe alles abgearbeitet.
Was ich noch ganz interessant finde, ist die Tatsache, dass man zu der damaligen Zeit wirklich einfach sagen kann, okay, ich bestelle jetzt im Versandhaus eine Waffe und kann da als Begründung angeben, oh ja, ich interessiere mich für Waffen. Einfach absolut schrecklich, dass das Waffengesetz damals so war. Und interessant, aber noch so ein Side-Fact. Ich hatte mich übrigens so zwischen zwei Fällen nicht wirklich entscheiden können. Aber es ist ein paar Wochen später, ist dann noch ein schrecklicher Fall passiert in Oberhausen, wo es zu dreifachem Polizistenmord kam. Und kurz nach diesem schrecklichen Vorfall, beriet dann das Gericht, das war glaube ich dann Ende Juni 72 oder sowas, über ein verschärftes Waffengesetz. Endlich. Also das heißt, paar Wochen später, nach der Tat, wurde das Ganze dann eben so ein bisschen strikter geregelt. Wäre das nämlich auch vorher nicht so gewesen, dann hätte er keine Waffe gehabt, um seine Frau oder die ganze Familie halt eben umzubringen.
Ja. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre.
Ja. Gut, man könnte jetzt natürlich auch sagen, naja, so einem Gewaltverbrecher könnte man alles Mögliche zutrauen. Ich meine, Zugang zur Wohnung hat er sich ja auch einfach mit einem Fußtritt verschafft, ja. Und wenn er sich dann vielleicht noch ein Messer mitnimmt, hätte er ebenfalls mit einem Messer genauso viel Schreckliches anstellen können, aber.
Ja, und ich bleibe auch dabei, wer sich eine Waffe besorgen will, der besorgt sich eine. Und der kriegt auch eine.
Das ist ja, das kann auch möglich sein. Ja. Aber es wäre zumindest nicht so leicht, weißt du, und das ist das, was mich daran stört. Du kannst in einem Fall, das ist ja dasselbe, als würde ich jetzt online einfach mal ganz kurz hier so, ach, guck mal, wo ist dann die nächste Waffe, dann shoppe ich die mal und als Grund gebe ich an, Bock drauf. So,
das. Ja, ja, wie gesagt, ich war ja mal in den USA, da kriegst du die hier in der Drogerie.
Ja, es ist auch ja. Schrecklich. Nee, nee, halt. Nee. Da bin ich froh, dass ich nicht dort lebe. Gut. Ja, das wäre es dann von meiner Seite, wenn du auch nichts mehr hast.
Nein, ich habe nichts mehr. Dann suche ich dir mal was Neues raus.
Perfekt. Lustig, hatte ich da auch schon zweimal.
Soll ich nochmal?
Nee, nee. Es gibt auch Fallvorschläge. Aber ihr könnt gerne noch weiterhin Fallvorschläge einsenden.
Dann übernehme ich das mal. Okay, ist notiert.
Ich finde es übrigens lustig, dass du immer sagst, soll ich wechseln? Wir haben noch nie dann das Jahr gewechselt.
Ich weiß.
Aber nett, dass du fragst.
Gelle? Allgemein sehr netter Kerl.
Ja, total.
Kann mich da nicht bewegen.
Und wie nett er ist, das könnt ihr natürlich auch in unserem anderen Podcast ungedingst erfahren. War super Überleitung, oder? Willst du weitermachen?
Ja, nein, jetzt, the stage is yours, ja.
Ich habe schon fertig. Ihr checkt einfach mal die Shownotes aus, auch Podcast-Beschreibung genannt, da findet ihr sämtliche Links. Oder ihr gebt einfach auf den gängigen Podcast-Plattform den Namen ungedingst ein und dann könnt ihr schon mal reinhören.
Gut. Alles klar, ihr Lieben. Dann wollen wir es dabei belassen. Wir wünschen euch einen schönen und entspannten Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wir hören uns, wie gesagt, am Mittwoch, wenn ihr wollt, bei Ungedingst oder am nächsten Sonntag wieder hier bei Alia Mörder. Bis dahin, bleibt vernünftig, macht's gut und tschüss.
Macht's gut, bye. Wir haben irgendwie vergessen, Instagram und Twitter zu erwähnen. Folgt uns auf Instagram und Twitter.